Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey.
Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Hebräer 11, die Verse 17 bis 19. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Warum kehrt der Schreiber jetzt noch ein viertes Mal zu Abraham zurück? Drei Glaubensbeispiele aus dem Leben Abrahams sind doch schon erwähnt worden. Ich denke, das ist aus folgendem Grund. Abrahams Glaube war ein wachsender Glaube, ein reifender Glaube. Das ist ja bei vielen von uns so. Abrahams Glaube machte eine weitere Reifungsstufe durch. Ja, man möchte fast sagen, er vollendete sich. Es wird uns hier an dieser Stelle ein Glaube beschrieben, der nochmals über sich hinauswächst. Gott legte noch einmal einen drauf in seinen Glaubenszumutungen an Abraham. Und Abraham legte nochmals einen drauf. Er nahm die Glaubensherausforderung an und glaubte wieder und nochmals und noch tiefer, indem er bereit war auf die ausdrückliche Aufforderung Gottes hin, den eigenen Sohn Gott zu opfern. Ich möchte gern mit euch in die Dramatik dieses Geschehens einsteigen, indem ich gleichsam in diese Geschichte, wie sie uns in 1. Mose 22 beschrieben wird, einzoome. Ich versuche mal, Abraham als ganz normalen Menschen zu sehen und als Glaubenden. Abraham war ja wirklich ein Mensch wie wir. Seine Sorge um genug Nahrung war so groß, dass er das Land verließ, in das Gott ihn doch so klar gesandt hatte, und sich als Fremder in Ägypten aufhielt, ohne Weisung von Gott zu haben. Und dort hatte er so viel Angst vor dem Pharao, dass er seine schöne Sarah als seine leibliche Schwester ausgab, weil er damit rechnete, dass der Pharao ihn als rechtmäßigen Ehemann umbringen würde, um Sarah an sein Harem einreihen zu können. Später akzeptierte er den Vorschlag Sarahs, mit ihrer Magd Hagar zu schlafen, um wenigstens auf diese Weise zu einem Kind zu kommen. Menschlich eine verständliche Reaktion. Als dann später Isaak von Sarah geboren wurde und diese verlangte, Ismael, seinen ersten Sohn, in die Wüste zu schicken, fand er das gar nicht toll. Er war überhaupt nicht einverstanden. Merken wir, wie Abraham in vieler Hinsicht ganz normal tickt? Aber da war auch noch eine andere Seite. Der glaubende Abraham. Begleiten wir doch mal den ganz normalen Menschen Abraham und den glaubenden Abraham, den Freund Gottes, auf seinem schweren Weg nach Moria, wo er Isaak opfern sollte. Ich erlaube mir jetzt eine Portion Fantasie, die sich sowohl an die Menschlichkeit Abrahams als auch an sein Vertrauen zu Gott anlehnt. Die Anweisung Gottes kam in der Nacht. Geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen.
Nein! Das kann doch nicht sein! Gott, was verlangst du? Du hast mir Isaak doch verheißen!
Alles bäumt sich auf in Abraham. Er wird zutiefst erschüttert. Er kann es nicht begreifen. Aber er geht. Und zwar bereits am nächsten Morgen, ohne Zögern. Er macht sich auf mit Isaak, der inzwischen zum Teenager herangewachsen ist. Warum geht er? Weil er Gott liebt und vertraut. Auf dem einsamen Weg fragt ihn Isaak: Vater, wo ist denn das Lamm für das Opfer? Die Frage schneidet Abraham ins Herz. Er kann unmöglich Isaak sagen, was eigentlich los ist. Und er antwortet: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Hofft er, dass Gott seinen Befehl zurücknimmt? und es sich anders überlegt? Vermutlich. Und sie gingen beide miteinander. Abrahams Herz klopft. Sie kommen an der Stelle an, die Gott beschrieben hat. Abraham baut einen Altar aus Steinen und schichtet Holz auf. Er fesselt Isaak und legt ihn oben auf den Holzstoß. Bis jetzt hat seine Hoffnung auf eine Rücknahme des Befehls sich nicht erfüllt. Sein Herz schreit, seine Augen füllen sich mit Tränen. Sein Sohn blickt ihn erstaunt an, vielleicht auch entsetzt, ahnend, was jetzt kommt. Abraham greift zum Messer. Seine Entscheidung ist getroffen. Warum, Abraham? Wie kannst du das tun? Tief im Herzen von Abraham, tief unter dem Schreien seiner Seele, entsteht ein Gedanke. Mein Gott ist vertrauenswürdig. Was habe ich nicht schon alles mit ihm erlebt? Ich liebe ihn doch von ganzem Herzen. Er wird zu seiner Verheißung stehen. Er wird es irgendwie hinkriegen, seine Verheißung in Erfüllung gehen zu lassen. Irgendwie wird er Isaak zu mir zurückbringen. So will ich auch jetzt gehorchen. In dem Moment, wo sich seine Hand in Bewegung setzt, gebietet Gott Einhalt. Die Vermutung Abrahams auf der Anreise geht tatsächlich in Erfüllung. Abraham sieht einen Widder, der sich im Gebüsch verfangen hat, und spürt Gottes Reden: Nimm diesen Widder statt Isaak. Abraham opfert ihn und nun redet Gott nochmals. Und wie? Selten war Gott in den Berichten des Alten Testaments so begeistert. Ich schwöre bei mir selbst. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Weil du das getan und dein Sohn, dein einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Hier werden nochmals drei wesentliche Dimensionen echten Glaubens offenbar. Weil du das getan und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast. Glaube ist Tun. Glaube manifestiert sich im Tun. Glaube bleibt nicht in den Gedanken. Glaube setzt sich fort in der konkreten Tat. Und dann, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Glaube ist Loslassen. Loslassen all meiner Wünsche. Loslassen auch der stärksten und berechtigsten Bedürfnisse, um Gottes Willen noch höher zu stellen. Aber es ist kein Kadavergehorsam. Es ist kein Gehorsam mit zusammengebissenen Zähnen, weil einem nichts anderes übrig bleibt. Es ist ein Gehorsam, der aus der Überzeugung geboren ist, dass man nicht zu kurz kommt, dass man schlussendlich mehr gewinnt als verliert, dass Gott das, worauf man verzichtet, was man um Gottes Willen loslässt, zurückgibt. Vielfach und vielfältig. Und so umschreibt Jesus den Glauben so: Wer sein Leben verliert, wird es finden. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Ich sage euch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere hinzugefügt werden. Glaube ist zuallererst Vertrauen auf die Güte Gottes und seine völlige Zuverlässigkeit im Blick auf seine Zusagen. Und aus diesem Glauben entfaltet sich nun sozusagen folgerichtig ein konkretes Tun, das unter anderem wie bei Abraham darin bestehen kann, sehr, sehr liebgewordene Dinge um Christi Willen loszulassen. Und auf noch ein Wort möchte ich euch aufmerksam machen. Du hast deinen Sohn mir nicht vorenthalten. Hier geht es um Liebe. Hier geht es um Beziehung. Hier geht es um Leidenschaft füreinander. Gott sagt Abraham, das hast du wegen mir getan. Glaube ist Beziehung. Glaube ist Loslassen. Glaube ist Beziehung. Glaube ist tiefes Vertrauen. Doch eins ist klar, ein solcher Glaube ist nicht plötzlich da. Nicht, dass wir auf die Idee kommen, Abraham hier zu kopieren. Dieser Glaube entsteht nämlich durch lange Reifung und viel Übung. Und das wünsche ich mir eben, mir und uns allen, dass wir weiter üben, weiter Vertrauen lernen. Zum Beispiel, wenn demnächst eine Weisung Gottes auf uns zukommt, die bei uns so das Gefühl auslöst, also wenn ich das tue, verliere ich zu viel. Gott will mir mein Glück nehmen. Der Glaube sagt dann, es ist genau umgekehrt. Gott will mir geben. Oder wenn sich unser Leben in eine Richtung entwickelt, die katastrophal scheint, ohne unsere Schuld, ein bisschen wie bei Hiob. Diverse Verluste an allen Ecken und Enden, Verlust der Gesundheit, Verlust eines lieben Menschen und so weiter. Und dann sagt der Glaube, Gott macht früher oder später, jedenfalls zur rechten Zeit, alles gut. Ich bin ein Kind Abrahams. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Alles, was ich jetzt verloren habe und am Verlieren bin, wird zurückkommen und noch viel mehr. Ich halte am Vertrauen auf Gott fest.